Deutschlandfunk Kultur heute.
Weihnachtsstimmung mag nicht so richtig aufkommen in diesem Jahr. Vielleicht hilft da ja ein Blick in ein Krippenmuseum, ein Thema bei uns. Außerdem heute eine digitale Premiere von Georg Büchners Drama Wojciech, ein Blick in die belarussische Musikszene und deren Anteil an der Revolution. Und in England werden erneut Vorwürfe gegen die Harry Potter-Erfinderin Joanne K. Rowling laut. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Neben dem dominierenden Thema Corona war 2020 auch das Jahr der Rassismusdebatten. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten wurde auch bei uns über Gewalt gegen People of Color gesprochen. Gewalt, die sich auch in der Sprache zeigen kann. Der Berliner Senat hat seinen Mitarbeitenden dieses Jahr einen Leitfaden zum diversity-sensiblen Sprachgebrauch zur Verfügung gestellt, der die Worte farbig oder dunkelhäutig als diskriminierend ausweist, den Begriff schwarz aber als politische Selbstbezeichnung erklärt. Das sehen viele Aktivistinnen und Aktivisten anders und überhaupt, was ist mit Begriffen wie Schwarzsehen oder Schwarzfahren, die mehr oder weniger zu unserem täglichen Sprachgebrauch gehören? Das habe ich den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic gefragt. Black Power, Black Panther, das sind eindeutig positive Begriffe, selbstbestimmte Begriffe und Worte wie Schwarzsehen, Schwarzfahren negativ. Wie problematisch ist denn das Wort Schwarz?
Ja, also diese Begriffe, die Sie eben genannt haben, diese Begriffe wie Schwarzfahren, Schwarzsehen, Schwarzarbeiten, ein schwarzer Tag und so weiter, die sind natürlich ganz interessant, weil die in ihrer ursprünglichen Motivation nicht rassistisch sind. Das ist ein ganz altes Sprachbild, dass das Dunkle, das Schwarze, das Finstere eben als das Böse oder Unsichtbare oder nicht ganz Legitime betrachtet. Und das gab es schon lange, bevor wir in der Kolonialzeit dann eben genau auf dieser Grundlage aber angefangen haben, Menschen in unterschiedliche Wertigkeiten einzuteilen. Also das ist ein ganz altes Sprachbild, was eher so auf unserer Erfahrung von Licht und Dunkelheit beruht. Und auf dem konnte dann aber sich diese Ideologie natürlich nahtlos aufbauen. Und insofern kann man über diese Wörter heute auch diskutieren und sich fragen, ob wir in jedem Fall bei diesen Wörtern bleiben müssen.
Das heißt, was würden Sie konkret jemandem entgegnen, der sagt, Schwarzfahren, Schwarzsehen dürfe man nicht mehr benutzen?
Also mir ist niemand bekannt, der sagt, man dürfe das nicht mehr benutzen, aber es gibt sicher gute Gründe dafür, den Sprachgebrauch immer wieder kritisch zu reflektieren, auch dort, wo er aus keiner bösen Motivation heraus entstanden ist. Sprache entwickelt sich und es können auch zufällig dann Assoziationen entstehen, die problematisch werden, obwohl die ursprüngliche Motivation nicht problematisch war. Also die Frage ist, warum müssen wir von Schwarzfahren oder Schwarzarbeiten reden? Es ist doch relativ klar, es gäbe doch sehr viel präzisere Begriffe, mit denen wir das Wort Schwarz an der Stelle einfach vermeiden könnten. Ein bisschen schwieriger ist es bei so Dingen wie da, wo hell und dunkel als das Gute und das Böse gesehen wird, weil das eben ein in der Sprache unglaublich tief verankert ist. Aber wir müssen uns natürlich mal fragen, was das bedeutet, wenn wir dann eben doch eine sehr große Gruppe schwarzer Menschen inzwischen haben, die seit sehr vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten sogar in Europa lebt und die natürlich immer wieder dämonisiert worden ist auf der Grundlage genau dieser Sprachbilder. Also in gewisser Weise müssen wir auch uns anerkennen, dass unsere eigene Geschichte und die ganzen unguten Dinge, die dort passiert sind, dass die vielleicht auch eigentlich unschuldige Sprachbilder dann irgendwann so vergiften, dass wir die nicht mehr so ganz befreit benutzen können.
Ja, oder anders formuliert, weil Sie das Wort unschuldig jetzt gerade gebraucht haben. Es gibt gar eigentlich keine unschuldigen Begriffe. Also Begriffe haben eine Geschichte und man muss sie immer wieder mit der jeweiligen Zeit auch abgleichen.
Genau, und diese Wörter können ihre Unschuld sozusagen auch durch Zufall verlieren, einfach weil bestimmte Querverbindungen plötzlich hergestellt werden in der Kultur, die vielleicht ursprünglich nicht beabsichtigt waren, aber wenn sie einmal hergestellt sind, kann man die auch nicht ohne weiteres wieder vergessen. Oder das kollektive sprachliche Bewusstsein hält dann diese Sprachbilder sozusagen aktiv.
Wenn wir uns jetzt mal die Debatten anschauen, die in Bezug auf Rassismus dieses Jahr geführt wurden, da gab es eine doch relativ heftig geführte Debatte um das Wort Rasse im Grundgesetz. Wie ist das eigentlich, wenn man Wörter streicht? Also was gewinnt man vielleicht auch dadurch, dass Worte sichtbar bleiben in ihrer ganzen Problematik?
Also bei dem Wort Rasse, spezifisch im Grundgesetz oder in anderen Rechtskontexten, wäscht man, glaube ich, vor allen Dingen sich selber rein von der Vergangenheit, in der man dieses Wort nicht nur verwendet hat, sondern auf der Grundlage dieses Wortes auch massiv diskriminiert hat. Also da sind die AktivistInnen ja wirklich gespalten. Einige sagen, das Wort muss endlich weg. Das hat viel zu lange Unheil angerichtet. Andere sagen eben genau, ja, aber ohne dieses Wort können wir auch über dieses Unheil und die heutigen strukturellen Auswirkungen eigentlich nicht reden. Und insofern muss man in der Tat immer aufpassen, wenn man ein Wort entfernt aus der Sprache, was man dann gewinnt und was man verliert. Und in dem Fall des Wortes Rasse, glaube ich, verliert man die Einsicht, dass nicht nur historisch, sondern auch heutzutage in vielen Alltagssituationen unser Denken doch noch sehr stark geprägt ist von solchen Kategorien und viele gesellschaftliche, kulturelle und auch politische Diskriminierungsmechanismen genau auf dieser Idee aufbauen, dass Menschen eben unterschiedlichen Rassen angehören. Und jetzt kann man sagen, aus der Biologie heraus wissen wir aber, dass das so nicht ist. Das stimmt, das wissen wir eigentlich auch schon sehr lange. Das wissen wir eigentlich auch von Anfang an. Es gab von Anfang an Leute, die gesagt haben, Menschen kann man nicht in Rassen aufteilen. Das ist also auch keine neue Erkenntnis. Aber es ist ja doch so, dass unsere Kultur sehr stark von dieser Idee geprägt ist. Und das ist ja auch genau der Grund, warum das im Grundgesetz überhaupt erwähnt wird. Also indem man an der Stelle das Wort streicht, nimmt man sich, glaube ich, die Analysekategorie, die man braucht, um diese Form der Diskriminierung speziell von anderen Formen der Diskriminierung zu unterscheiden.
Sagt der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanovic über Rassismen in der Sprache. Dass Worte eine Bedeutung haben, die über das Beschreibende oder Erklärende hinausgehen, das zeigt auch die Debatte um die britische Autorin Joanne K. Rowling, Schöpferin der Harry Potter Bücher. Die hatte einer jungen Wissenschaftlerin beispringen wollen, die sich zu Genderfragen geäußert hatte, was einen Aufschrei auf Twitter und anderen Plattformen nach sich zog, denn den die Schriftstellerin wiederum als Cancellation bezeichnete, als Auslöschung. Aufgeheizt wurde das alles zusätzlich dadurch, dass Rowling dann später im Sommer sagte, die Bezeichnung Frau solle ein biologischer Terminus bleiben. Das muss man alles wissen, wenn man verstehen will, warum Rowlings neuer Roman Böses Blut, in dem es um einen Serienkiller geht, der Frauenkleidung trägt, zu einem Reizthema geworden ist. Imke Köhler berichtet aus London.
Wenn es keine Vorgeschichte gäbe zu J.K. Rowling und ihrer Haltung zur Transsexualität, dann hätte ihr neuer Krimi Böses Blut in dieser Hinsicht wohl kaum für Aufsehen gesorgt. Weil es aber diese Vorgeschichte gibt, werden ihre Werke, auch wenn sie unter dem Pseudonym Robert Galbraith veröffentlicht werden, aus einem besonderen Blickwinkel betrachtet.
It comes because of her new book. It is said to feature a male serial killer who dresses in women's clothing.
In dem Buch kommt ein Serienkiller vor, der sich seinen Opfern mit Perücke und in Frauenkleidern nähert. Mitte September hatte der Daily Telegraph in einer Buchbesprechung zur englischen Ausgabe Troubled Blood geschrieben: Die Moral des Buches scheint zu sein, traue nie einem Mann in einem Kleid. Man fragt sich, schrieb der Autor damals noch, was diejenigen daraus machen werden, die Rowlings Haltung zu Trans-Themen kritisieren. Das wurde dann sehr schnell sehr deutlich. In den sozialen Medien brach ein Shitstorm los, der einem Kommentator zufolge eher schon Hurricane-Stärke hatte. Während Transaktivisten Rowling vorwerfen, transphob zu sein, wirft sie ihnen vor, die rechtliche Definition von Geschlecht auszuhöhlen und das biologische Geschlecht durch ein sozial konstruiertes ersetzen zu wollen. Rowling mischt sich aktiv in die Transgender-Debatte ein und warnt vor einer zu großen Dynamik, wenn es darum geht, Jugendlichen eine Geschlechtsumwandlung zu ermöglichen. Anfang Juli schrieb sie in einer Serie von Tweets:
Viele Mediziner sind besorgt darüber, dass junge Leute, die mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen haben, zu Hormontherapie und Operationen verleitet werden, was möglicherweise nicht zu ihrem Besten ist.
Dann fährt sie fort.
Wie ich schon viele Male gesagt habe, der Wechsel der Geschlechterrolle mag für manche die Antwort sein, für andere nicht. Schaut auf die Berichte jener, die den Geschlechtswechsel rückgängig machen.
Rowlings Kritiker verweisen darauf, dass die Zahl derer, die eine Geschlechtsumwandlung rückgängig machen, gering ist. Sie sehen in Rowlings Äußerungen tendenziell eher eine Hasskampagne. Ein Grundsatzurteil von Anfang Dezember scheint Rowlings Argumentation in Teilen aber zu stützen. Der High Court in London hat geurteilt, dass Jugendliche unter 16 Jahren künftig einen Richter davon überzeugen müssen, dass sie die unmittelbaren und langfristigen Folgen einer Geschlechtsumwandlung verstehen. Erst dann dürfen sie Pubertätsblocker nehmen. Geklagt hatte eine heute 23-jährige Frau, die ihre Geschlechtsumwandlung bereut. Die Anfragen von Jugendlichen, die sich einer Therapie unterziehen wollen, sind in letzter Zeit stark gestiegen. Diskutiert wird nun, welche Rolle die sozialen Medien dabei spielen. Die haben, was das Buch Troubled Blood angeht, im Übrigen nicht nur J.K. Rowling einen Shitstorm in Hurricane-Stärke beschert, sondern auch dem Journalisten vom Daily Telegraph, der die erste Buchrezension geschrieben hatte. Die Kommentatorin des Guardian kam daraufhin zu dem Schluss: Beurteilt ein Buch nicht anhand einer einzelnen Rezension.
Imke Köhler über Joanne K. Rowlings neuen Roman Böses Blut und eine gesellschaftliche Debatte, in der es um mehr geht als die Vorwürfe der Transphobie gegen die Autorin. Ein Argument, das in der Frage, wer sich wann als Frau bezeichnen darf, vielleicht nicht ganz unwichtig ist, lautet: Wenn Männer sich jederzeit als Frau deklarieren können, dann gehen Schutzräume für Frauen verloren. Dass die aber dringend nötig sind, zeigen die Statistiken von Gewalt gegen Frauen, die von Männern ausgeübt wird. Pro Woche sterben in Deutschland 3 Frauen durch Partner oder Ex-Partner. Femizid nennt man das. Femizide haben auch den iranischstämmigen Regisseur und Autor Amir Reza Kohestani für seine Inszenierung von Georg Büchners Wojcik interessiert. Wojcik, selbst psychisch instabil, bringt am Ende die Frau, die er liebt, um. Gestern hatte Kohestanis Version am Deutschen Theater Berlin Online-Premiere. Eberhard Spreng berichtet.
Schemenhafte Konturen einer durchsichtigen Stadtlandschaft, leise Stimmen wie ein Raunen und irgendwann ein erster grausiger Bericht über die Geschichte eines Frauenmordes.
Mit seinem Gewicht von 103 Kilo setzt er sich auf den Oberkörper seiner Freundin, einer zierlichen Frau. Drückt mehrere Minuten lang mit den Daumen gegen ihren Kehlkopf.
Der Bericht eines Femizids. Alle 3 Tage wird in Deutschland eine Frau Opfer eines solchen Mordes. Amir Reza Kohestani tastet sich aus dem Grundrauschen eines aktuellen Gesellschaftsproblems vor zur grausigen Geschichte von Wojcik und Marie. Und er zeigt detailreich, wie das fragmentgebliebene Stück von Georg Büchner von vor über 180 Jahren in die Gegenwart hineinstrahlt. Hier sind die Protagonisten ein Schauspieler, eine Hospitantin, die sich bei Proben kennenlernten, noch vor dem Lockdown. Eine Affäre beginnt und vergeht. Aus der Not heraus bleibt sie selbst derzeit wohnungslos bei ihm. Jetzt will sie weg, wartet nur noch auf die neue Bleibe. Dorina Hanschin spielt eine junge, leicht schnippische Frau in der Defensive, nervös bedacht darauf, einen Ex-Lover auf Abstand zu halten. Hinter dessen notdürftig, auf Verständnis bedachter Fassade brodelt ein Meer von Besessenheiten. Ein Kindsmann, dieser von Enno Trebs verkörperte Wojcik, einer, der Stimmen hört, über die er mit seinem Psychotherapeuten spricht.
Ich versichere Ihnen, dass ich real bin.
Das behaupten die anderen Stimmen aber auch.
Wie unterscheiden Sie, was real ist und was nicht?
Was ich sehen kann, ist real.
Ist es schon vorgekommen, dass Sie auch etwas gesehen haben und danach hat sich herausgestellt, dass es nicht existiert?
Nee, bisher nur Stimmen.
Das Gespräch mit dem Therapeuten als Videokonferenz und Selbstgespräch, in das sowohl die Figur des Freundes Andres als auch die Figur des Doktors eingehen, der bei Büchner mit dem Protagonisten unethische Experimente anstellte. Hier ist er nur der fiktive Spiegel für das Unausgesprochene in Wojciks konfliktbeladener Existenz. Mahin Sadri und Amir Reza Kohestani haben noch weitere emblematische Figuren des Stücks zu inneren Facetten einer Eifersuchtsgeschichte gemacht, zu Objekten der Vorstellung. Wenn Marie von den körperlichen Vorzügen des von ihr bewunderten Tambourmajors schwärmt, so ist das hier nichts weiter als eine Rückblende in die Zeit vor 6 Monaten, als sich diese zeitgenössische Marie in ihren theaterspielenden Wojcik verliebte.
Na komm, geh noch einmal vor dich hin, über die Brust wie ein Rind und ein Bart wie ein Löw. So ist keiner.
Okay, nochmal von vorne.
Nochmal.
Ja, die gleiche Stelle.
Was Kohestani hier im Wechsel von Büchner-Text und Überschreibung erzählt, ist die Katastrophe, die über 2 junge Theatermenschen hereinbricht, die durch Corona von einer vitalen Ordnungsmacht abgetrennt wurden. Der Theaterbühne mit ihrer Symbolkraft und Triebregulierung. Büchners »Geht doch alles zum Teufel, Mann und Weib« findet hier vor dem Hintergrund der Pandemie statt. Wojcik als bedrückender Mikrokosmos von 2 Menschen in einer von Covid-19 auf engstem Raum zusammengedrückten Privatheit. Kleine gläserne Boxen sind das Dekor, die eine clevere Bildregie zudem ineinander schieben kann und aus der nur sehr selten Ausbrüche in die Welt der Bühne möglich sind. Großaufnahmen von Gesichtern im Schein von Handy- und Computerbildschirm überblenden sich mit den Totalen eines bedrückenden Innenraums. Online-Theater in stark gebauten Bildern. Eine Magnetmesserleiste über einer Topfpflanze auf einem kleinen Tisch deutet auf ein böses Ende hin. Georg Büchner hatte sich für die Geschichte seiner Bluttat von einer Zeitungsmeldung inspirieren lassen. Nachdem nun aber von solchen Femiziden während der Aufführung schon so oft aus heutigen Zeitungen zitiert wurde, möchte Coestani der grausigen Wirklichkeit entkommen. Er nennt seine Geschichte Wojciech Interrupted. Der Mord geschieht hier nur in der Fantasiewelt seines Protagonisten, als Spiel mit zwei kleinen Drahtfigürchen. Coestanis Marie packt ganz am Ende einfach die Sachen und geht. Büchners revolutionäres Stück machte die Bühne dereinst bereit für die realen, kriminellen Abgründe des Menschen. Coestanis beklemmende Moderne möchte vor lauter realem Grauen die Tat selbst nicht mehr erzählen.
Wojciech Interrupted von Amir Reza Coestani am Deutschen Theater Berlin. Eberhard Spreng über die gestrige Online-Premiere. Vor ein paar Tagen gingen Bilder durchs Netz, die für Traditionalisten, die gerne ihre Figürchen aus dem Erzgebirge, aus dem Karton holen und unter den Weihnachtsbaum stellen, wohl eher gewöhnungsbedürftig waren. Vor dem Vatikan in Rom war da eine Krippe zu sehen, deren Figuren eher an einen Star-Wars-Film als an die heilige Familie erinnern. Das Krippenpersonal ist auch geschlechtlich eher uneindeutig, also eine diverse Krippe. Im einzigen Schweizer Krippenmuseum in Stein am Rhein gibt es noch mehr Vielfalt in der Darstellung oder im Material aus über 80 Ländern. Für die Traditionalisten ist auch was dabei. Katja Lückert hat sich im Museum Krippenwelt umgesehen.
Josef, Maria und das Jesuskind, Ochs und Esel, die Hirten. Das Motiv bleibt immer gleich und doch ist es erstaunlich, welche eigentümlich hybriden Figurenwelten bei der Umsetzung des Themas in den verschiedenen Weltgegenden entstanden sind. Etwa bei den Shipipo, einem indigenen Volk in Peru. Heute gibt es noch 24.000 Angehörige dieses Nomadenstammes. Nach der Missionsarbeit, die schon im 17. Jahrhundert begann, verstehen sich die Shipipo zum Teil als Christen, die natürlich auch Weihnachten feiern. Warum das heilige Paar bei den Shipipo am ganzen Körper mit einem labyrinthähnlichen Muster bemalt ist, erklärt Alfred Hartl.
Der Mensch muss offen sein für das Gute wie eine Vase. Und er ist geschützt vor dem Bösen durch diese geometrischen Formen, mit denen sie sich am Körper bemalt haben, in dem Glauben, dass das Böse, was auf sie zukommt, sich auf der Körperoberfläche verläuft und so nicht ins Herz gelangen kann. Und man hat sie dann gefragt, aber ihr erlebt doch, dass auch ein Kind zum Beispiel von einem Kaiman, von einem Krokodil getötet wird oder ein Jäger abstürzt und querschnittsgelähmt ist. Habt ihr nie Angst? Und dann sagen sie etwas ganz Entwaffnendes. Sie sagen, so ist das Leben. Und nicht, wie wir uns fragen würden. Wir würden sagen, wer war als schuld, dass sowas passieren konnte? Wir suchen Schuldige.
Im ältesten Haus von Stein am Rhein aus dem Jahr 1302 am Rande des Dorfplatzes gelegen, befindet sich das Krippenmuseum. Betrieben wird es von Monika Amrhein, die Alfred Hartl überzeugt hat, dass seine Sammlung hier, wo inzwischen 600 Krippen aus 80 Ländern das ganze Jahr über ausgestellt werden, einen guten Platz hat. Seine Leidenschaft für Krippen habe in seiner Kindheit begonnen, nämlich mit Päckchen aus Peru, erzählt Alfred Hartl.
Das liegt ganz einfach an der Tatsache, dass ich aus einem Teil von Oberbayern komme, in dem es viele Missionare gab weltweit. Wenn man sich vorstellt, Anfang letzten Jahrhunderts, wenn die zum ersten Mal wieder zurückkamen, haben die oft Weihnachtskrippen mitgebracht. Also früher flogen die ja nicht zurück, sondern haben sich ins Schiff gesetzt und nach 30, 40 Jahren Mission sind die zum ersten Mal wieder nach Hause gekommen, oft weil die Eltern im Sterben lagen. Und die haben dann Krippen mitgebracht. Denn in Oberbayern hatte man noch nie eine Krippe mit schwarzen Figuren gesehen oder chinesische Krippe. Das war eine Sensation.
Normalerweise herrscht in der Krippenwelt um diese Jahreszeit Hochbetrieb. 5000 Besucher kommen gewöhnlich allein im November und Dezember. Es gibt Führungen für Gruppen und besonders für Schulklassen. Doch in diesem Jahr ist Monika Amrhein oft allein im Museum.
Das haben wir jetzt wir sind jetzt volle 9 Jahre hier, noch nie erlebt. Aber dieses Jahr ist schon sehr traurig. Ja. Und da wird auch nicht mehr kommen, weil die Leute haben Angst, Das hat man ja vermutet, dass die Leute dann im Winter nicht mehr so reingehen, weil das alles zu eng ist.
Das finde ich eines der faszinierendsten Stücke, die wir auch haben. Das ist eine Trommelbespannung. Das ist ja Teil von einer afrikanischen Trommel gewesen. Man nannte ja die Trommeln auch das Telefon Afrikas, weil in diesen Gegenden, wo es so absolut still war, konnte man eine Trommel bis zu 40 Kilometer hören. Und eine Trommel dann mit einer Weihnachtskrippe zu gestalten, das ist Ziegenhaut, entspricht natürlich absolut dem, was Evangelium eigentlich heißt, frohe Botschaft verkünden.
Die kleinste und auch eine der ältesten Krippen im Museum stammt aus dem Jahr 1240 und befindet sich in einer Radnarbe. Die sogenannte Wagenradkrippe erklärt Alfred Hartl mit dem philosophischen Gottesbeweis des Aristoteles.
Wenn alles, was in der Welt sich bewegt, irgendwann mal aufhört, sich zu bewegen, muss das erste Prinzip, das es gab, etwas völlig in sich Ruhendes sein. Und diesen Gedanken greift dann ein Philosoph und Theologe aus dem Jahr 1200 auf, Thomas von Aquin, und definiert Gott als den unbewegten Beweger. Und erklärt das dann den einfachen Leuten auch an der Radnarbe. Wenn die Radnarbe starr mit dem Rad verbunden wäre, wird der Karren umfallen. Nur weil es etwas absolut Ruhendes gibt, kann sich überhaupt etwas bewegen.
Sagt der Krippensammler Alfred Hartl in einem Beitrag von Katja Lückert über das Museum Krippenwelt in Stein am Rhein, das mit einem extra Schutzkonzept zurzeit Besucher empfängt. Wir blicken nach Belarus, wo auch heute wieder gegen Machthaber Alexander Lukaschenko protestiert wurde. Die Protestbewegung ist seit den Wahlen im August eng mit der Kulturszene des Landes verbunden. Wir haben darüber schon in dieser Sendung berichtet. Vor allem Musiker haben sich den Demonstrationen frühzeitig angeschlossen und sprichwörtlich den Ton mitbestimmt. Dabei hat ein Lied eine ganz besondere Rolle gespielt. Sabine Adler erklärt, was es damit auf sich hat.
Kurz vor ihrer Verhaftung sangen der Präsidentschaftskandidat Viktor Babariko, sein Sohn Eduard und Maria Kolesnikova, die Babarikos Wahlkampf leitete, noch vergnügt dieses Lied, das schon seit Jahren der Song der Opposition ist. Eine Woche nach der gefälschten Wahlauszählung erklangen auf den Demonstrationen der Ruf G in Richtung Alexander Lukaschenko, der den Wahlsieg an sich gerissen hatte. Und wieder wurde der Song Tri Cherepachi, drei Schildkröten, angestimmt. Pavel Latuschko, der ehemalige Kulturminister, der die Regierung aus Protest verlassen hat, stand in der Menge und rief und sang mit. Leute aus der Kulturszene waren die Pioniere der Protestbewegung gegen die Gewalt des Staates. Es waren die Theater, zuerst das Janka Kupala Theater, dann das Grodno Theater, das Mogilewski Theater, Musiker, Komponisten, Schriftsteller. Die Künstler, zum Beispiel die Schauspieler, sind entlassen worden, als sie die Gewalt kritisierten.
Artisten wurden entlassen, einfach für ihre Position.
Studentinnen und Studenten versammelten sich im Treppenhaus der belarussischen staatlichen Universität für Informatik und Radioelektronik. Auch sie sangen die Tri Cherepachi. Wie das Lied von den drei Schildkröten ist auch der Wolny Chor, der Wellenchor, ein Phänomen dieser Proteste. Ganz überraschend taucht er mal in der Metro, mal im Einkaufszentrum auf. Das Ensemble trägt immer Maske, denn die Sängerinnen und Sänger wollen nicht erkannt und natürlich nicht festgenommen werden. Die Musiker treten auf den Höfen und Hinterhöfen auf, wo sich die Leute zusammenfinden. Dafür sind schon Hunderte ins Gefängnis geworfen worden, sagt der Ex-Kulturminister Latuschko, der auch Botschafter in Frankreich und Spanien war.
Als Kulturminister wollte ich zweimal zurücktreten, wegen der Zensur und den Repressionen. Das wurde abgelehnt. Ich gebe zu, ich bin nicht bis zum Äußersten gegangen. Als die Proteste begannen, kamen eines sehr frühen Morgens die ersten Leute aus den Gefängnissen und zeigten ihre Verletzungen, wie man ihnen mit Knüppeln ins Kreuz geschlagen und die Knochen gebrochen hat. Und als Männer und Frauen von Vergewaltigungsversuchen mit Polizeiknüppeln berichteten, war es bei mir soweit. Das haben Leute erlebt, die absolut friedlich protestiert hatten. Gegen die Polizeigewalt trat der NRM-Gitarrist Pet Pavlov an. Singend schritt er auf eine festgeschlossene Reihe von Sicherheitskräften mit Helmen und Schutzschäden zu. Ein Bild von ikonischer Bedeutung. Der Musiker mit der Gitarre vor einer Übermacht der Polizisten. Auch er sang von den drei Schildkröten. Schon nach den Wahlen 2011 wurde der Song bei Protestkundgebungen angestimmt. Er stammt von Lavon Volsky, dem Bandleader von NRM, die in den 1990er Jahren die populärste Band überhaupt in Belarus war. Und es war ihr größter Hit. Lavon Volsky schrieb Text und Musik, verließ zwischenzeitlich die Gruppe, die aber zu den Protesten in diesem Sommer wieder zusammenfand. Jetzt gelten die drei Schildkröten auf jeden Fall als Volkslied, für viele auch als Hymne. Die Tricerpachi sind ein Muss bei den Hoffesten in Minsk, wo sich die Menschen versammeln und in kleinen Gruppen zu Demonstrationen starten, die seit August ununterbrochen stattfinden.
Und die Proteste werden sicher weitergehen. Sabine Adler über die Rolle, die die Musik dabei spielt. Auch die Welt der Hochkultur hat mit kruden Verschwörungserzählungen zum Thema Corona zu kämpfen. Katrin Hondel mit den Kulturmeldungen.
Ja, so ist es. Nach Jana aus Kassel, jetzt Stefan aus Bayreuth. Das ist auf der Internetseite von BR Klassik zu lesen. Und Stefan aus Bayreuth, das ist der bekannte Pianist und Wagner-Experte Stefan Mikisch. Was allerdings die Corona-Pandemie und auch die deutsche Geschichte angeht, da ist der Mann ganz offensichtlich alles andere als ein Experte. In den sozialen Medien, vor allem auf Facebook, wettert Stefan Mikisch schon seit Monaten gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern und ähnlich wie die bereits zitierte Jana aus Kassel, wähnt sich der renommierte Pianist im Widerstand gegen eine Diktatur. Zuletzt hat er sich in einem Post mit dem NS-Widerstandskämpfer Hans Scholl verglichen. In Bayreuth hat man nun aber reagiert und dem Musiker Hausverbot erteilt. Die Villa Wahnfried jedenfalls darf Mikisch nicht mehr betreten. Ausgesprochen hat das Hausverbot Sven Friedrich, der Leiter des Richard-Wagner-Museums. BR Klassik zitiert ihn aus einem Interview mit der Mainwelle. Friedrich habe betont, dass man sogenannten Querdenkern entschieden entgegentreten müsse, auch auf Facebook und auch wenn es sich um einen Musiker handle, der den Richard-Wagner-Festspielen einst eng verbunden war. Mikisch hatte nämlich in Bayreuth jahrelang viel beachtete und geschätzte Einführungsmatineen veranstaltet. Allerdings fiel er schon vor einigen Jahren mit einem bizarr geschichtsvergessenen Text auf Facebook auf, in dem er Richard Wagner vom Vorwurf des Antisemitismus reinwaschen wollte. Dem Pianisten wurde damals schon Verharmlosung des Holocaust vorgeworfen. Mit Beginn der Corona-Pandemie habe sich Mikisch dann, so schreibt BR Klassik, endgültig zum intellektuellen Außenseiter gemacht. Seine Rückkehr auf den grünen Hügel sei mehr als unwahrscheinlich. Dass Antisemitismus keine Rolle mehr spielt, ist leider ebenfalls mehr als unwahrscheinlich. Im Gegenteil, die Härte hat ohne Zweifel zugenommen. Das sagte der Pianist Igor Levit heute im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es hat viel verändert in meinem Verhältnis zwischen mir und meinem Land, sagte er zu judenfeindlich gefärbter Kritik an seiner Person. Wer andere Menschen zu Menschen zweiter Klasse erkläre, habe ihn zum Gegner, so Levit, auf allen digitalen, analogen, verbalen, demokratisch legitimierten Kanälen. Ja, und auch Frankreichs Kulturministerin Roselyne Bachelot musste heute auf Twitter aktiv werden gegen Antisemitismus. In den sozialen Medien in Frankreich tobt nämlich seit gestern Abend eine heftige antisemitische Hetzkampagne. Gerichtet ist sie gegen April Benayoum, eine junge Frau, die gestern Abend als Miss Provence bei der Miss France-Wahl angetreten war. Und nachdem sie bei der Show erzählt hatte, dass ihr Vater aus Israel stamme, begannen Hetze und Hass in den sozialen Medien. Der antisemitische Hass sei abstoßend und widerlich, schrieb die Kulturministerin Roselyne Bachelot auf Twitter und forderte die auch gleichzeitig den Twitter-Konzern dazu auf, mitzuarbeiten bei der Ermittlung und Strafverfolgung der Urheber der Hassnachrichten. Ja, und soweit die, nun ja, Kulturnachrichten.
Mit Katrin Hondel, vielen Dank. Eine mutierte Version des Coronavirus, das sich in England ausbreitet, besorgt die Europäer. Mehr dazu in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Im Studio verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen vierten Advent.